Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und ja, wir wollen uns natürlich wieder auf den Stand bringen mit den aktuellsten Nachrichten aus dem Handballsport. Natürlich den Blick werfen auf die aktuell stattfindende Frauen-WM in Spanien. Dort ist ja jetzt die Hauptrunde vorbei, oder die Vorrunde vorbei. Die Hauptrunde steht jetzt an, so ist es richtig. Und wollen natürlich ein bisschen über das deutsche Team sprechen, natürlich aber auch ansonsten über die Entwicklung. Es sind einige neue Namen, auch aufgrund natürlich der Größe der WM jetzt in die Hauptrunde reingezogen, deswegen wollen wir drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof, wie gesagt, und das mache ich wie immer hier leider mit meinen geschätzten Experten an meiner Seite, den lieben Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns über die Frauenhandball-WM sprechen. Ich habe es schon gesagt, der ist ja ein bisschen auch das gerade das präsenteste Thema im Handballbereich und uns ja mit den Gruppen beschäftigen. Vier Gruppen sind es in der Hauptrunde, die dort anstehen, und wir wollen natürlich zuerst den Blick auf die deutsche Gruppe werfen. Gruppe 3 mit Deutschland unter anderem, und man müssen sagen, zwei Siege nehmen sie mit, nachdem sie ja sowohl Tschechien besiegt haben zu Anfang, wir hatten schon drüber gesprochen, und dann aber auch, was schon ein bisschen überraschend ist, denn ich fand das sehr, sehr gutes Auftreten gegen Ungarn. Also von daher hat die deutsche Mannschaft wirklich eine sehr, sehr gute Ausgangslage.
Ja, das ist die beste Ausgangslage gefühlt seit Jahren, und vor allem hat man jetzt endlich mal ein knappes Spiel für sich entscheiden können. Das war ja so ein bisschen auch der Haupttenor nach dem Spiel. Mit der ersten Halbzeit, muss ich sagen, kann man also in allen Belangen zufrieden sein. 14-9 gegen Ungarn in diesem entscheidenden, wichtigen Spiel um den Gruppensieg, um diese zwei weiteren Punkte in der Hauptrunde. Und danach ist man dann so ein bisschen wieder in alte Muster verfallen, hat die Chancen nicht richtig genutzt, die Effektivität hat wieder gefehlt. Aber anders als in vergangenen Turnieren hat man sich dann da wieder rausgekämpft, ging dann eigentlich auch immer wieder in Führung, hat vorgelegt, sodass die Ungarn reagieren mussten. Und ja, so kam man dann am Ende auch ein bisschen glücklich, weil die Ungarinnen den Ball am Ende wegwerfen, obwohl sie die Chance hatten, nochmal auszugleichen. Aber auch da gut gekämpft, muss man sagen. Die zwei Punkte nehmen sie mit. Sie nehmen das gute Gefühl mit, so ein Spiel dann auch mal endlich gewonnen zu haben. Und das könnte ja auch so ein kleiner Knotenlöser sein, auch im Kopf, für weitere so enge Duelle, in denen es um was geht, wie zum Beispiel eben gegen Dänemark, die ja auch mit 4 Punkten in diese Hauptrunde einziehen. Und ja, jetzt hat man mit dem Kongo natürlich erstmal den leichtesten Gegner, den vermeintlich leichtesten Gegner, der auch definitiv zu schlagen ist. Und wenn man dann mit 6 Punkten in die letzten beiden Spiele reingeht, ist das auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr großer Schritt in Richtung Viertelfinale.
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich absolut bei dir. Wie gesagt, natürlich, du hast es angesprochen, es war ja ein bisschen auf und ab in dem Spiel, wie man es auch so ein bisschen kennt. Gut, wichtig natürlich, dass man am Ende das Spiel gewonnen hat, aber klar, natürlich muss man sich steigern. Wurfquote, Wurfprozent von 53% ist nicht sonderlich gut. Und auch die Torhüterin, die eigentlich bisher ganz gut sind. Ich bin vor allen Dingen von Katharina Filter sehr beeindruckt, die echt, echt gut spielt bisher. Muss natürlich ein bisschen mehr kommen. Die hatten da nur 25%, nur 8 gehaltene Bälle. Also da müssen das Team noch ein bisschen mehr unterstützen, müssen sich auch Unterstützung vom Team bekommen. Aber insgesamt hast du recht, es war wichtig, glaube ich, gerade für den Kopf einfach dieses Spiel zu gewinnen, auch wenn es nicht schön war, sag ich es mal so. Also wirklich, man hat wirklich wieder das Gefühl, okay, die schmeißen jetzt hier wieder das weg, das ist so. Aber ja, sie haben es am Ende retten können, ganz, ganz wichtig. Was ich auch gut finde, das hatten wir beim Herrenbereich haben wir das ja definitiv so, dass wir tolle Außenspieler haben. Das habe ich jetzt das Gefühl, dass wir es ja auch so langsam bei den Frauen gefunden haben. Julia Maitorf, wenn ich spiele, ein starkes Turnier, ähnlich auch wie Alina Grisels. Also das ist positiv auf jeden Fall.
Ja, absolut. Die Entwicklung ist auf jeden Fall zu erkennen. Man merkt, dass einige Spielerinnen jetzt schon die erste, zweite, vielleicht sogar dritte Saison in der Champions League spielen und international unterwegs sind. Dass Spielerinnen natürlich wie Emily Bölk, Dina Eckerle, Alicia Stolle auch im Ausland unterwegs sind. Auch das ist natürlich fürs Niveau dieser Mannschaft sehr, sehr wichtig. Und ja, das sieht man auf jeden Fall. Also dementsprechend, trotz dessen, dass es ja auch vor diesem Turnier, das darf man ja auch nicht vergessen, einen gewissen kleineren Umbruch auch wieder gab und ein paar Stützen weggefallen sind aus den vergangenen Jahren mit Julia Behnke und Kim Leitzinger-Vitzius, muss man sagen, dass sich das spielerische Niveau gefühlt schon angehoben hat. Und das war vielleicht nicht unbedingt so zu erwarten, aber auch positiv ist, dass es eben in solchen Tälern, in den Spielen, dann die Mentalität auch da ist, immer gekämpft wird über 60 Minuten, auch wenn das dann vielleicht hier und da mal nicht so schön aussieht, handballerisch. Aber auch das ist ja alles noch im Rahmen und muss man der Mannschaft ja auch irgendwie zugestehen, dass sie sich immer noch weiterentwickeln muss und weiterentwickeln wird über diese Spiele. Und von daher, das ist schon deutlich vielversprechender.
Ja, auf jeden Fall, da bin ich absolut bei dir, dass es auf jeden Fall vielversprechend aussieht. Und ja, wie gesagt, ist doch noch nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist zumindest, glaube ich, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin auch gerade von dieser Stolle ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dafür, dass sie eigentlich ja bei einem guten Verein spielt. In Ungarn ist die Wurfquote absolut unterirdisch, 33% nur. Da muss sie sich dringend steigern. Also das ist einfach zu wenig bei einer Spielerin ihrer Klasse. Da muss sie sich klare Situationen suchen, bessere Würfe nehmen, besser auf die Torhüterin achten, damit sie sich, also 1 von 4 jetzt zum Beispiel in Ungarn ist einfach zu wenig. Dafür hat sie zu viel Qualität einfach, um das in der Form einfach dann auch so wegzuschmeißen. Also bin ich sehr gespannt, inwieweit sie sich da auch in der Hauptrunde steigern kann. Und du hast schon ein bisschen auch angesprochen, die Hauptrundengruppe, die wir ja haben, ist ja durchaus eine machbare aus deutscher Sicht. Also wenn wir uns das angucken, du hast schon gesagt, ne, mit dem Kongo, die zum ersten Mal überhaupt in der Hauptrunde sind, Südkorea und die schwere Mannschaft aus Dänemark. Also das wird mit Sicherheit schwierigste Gegner, aber auch da hat man ja Glück, die Dänen hat man am Ende. Also von daher ist es eigentlich vom Spielplan her absolut wieder perfekt für die deutsche Mannschaft.
Ja, man steigert sich vom Niveau wieder in den 3 Spielen. Also wie gesagt, die Mannschaft aus dem Kongo, du hast es gesagt, das erste Mal in der Hauptrunde überhaupt dabei. Auch natürlich dank des Modus. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein Pflichtsieg. Korea, das wird schon eine unangenehmere Aufgabe. Die sind schon wirklich seit eigentlich ja Jahrzehnten wirklich eine sehr, sehr gute asiatische Mannschaft. Und die darf man nicht unterschätzen. Auch da muss man über 60 Minuten, möglichst über 60 Minuten konstant spielen und auch diesen Kampf annehmen. Und dann läuft alles auf dieses Duell gegen Dänemark am letzten Spieltag hinaus. Vielleicht um den Gruppensieg. Je nachdem, wie sich die Dänen in den Spielen vorher schlagen gegen Ungarn und Tschechien. Das ist für die natürlich jetzt auch nochmal ein anderes Kaliber. Vor allem natürlich das Spiel gegen die Ungarn. Also von daher, ja, du hast es gesagt, es ist wirklich, der Spielplan ist wieder sehr pro-Deutschland konzipiert. Und ich bin da guter Dinge, dass man wirklich eine realistische Chance hat und auch das Ziel haben sollte, in dieser Gruppe Erster zu werden. Warum denn nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also die dänische Mannschaft muss heute am Mittwoch, wo unser Podcast, wo wir aufnehmen und wo er auch rauskommen wird, gegen Ungarn ran. Das ist natürlich schon mal eine andere Aufgabe als Deutschland jetzt mit Kongo. Deswegen müssen sie so natürlich sofort voll da sein. Das ist für sie sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, die Chancen sind gut, denn sie sind ja auch in der unteren Hälfte. Die untere Hälfte ist jetzt, wenn man sich das anschaut, eigentlich die einfachere Hälfte, weil einfach dort weniger Top-Mannschaften mit dabei sind. Über die obere wollen wir vielleicht noch sprechen. Lass uns aber erstmal noch den Blick werfen in die untere Hälfte, Tim. Denn dort könnte es hinter Spanien in Gruppe Hauptgruppe 4, den Gastgeberinnen, eine Überraschung geben. Denn die anderen beiden europäischen Teams in der Gruppe, Kroatien und Österreich, beides 2 Siege. Österreich jetzt wieder mit einem positiven Corona-Fall, was sie auch schon vor dem Turnier auch ein bisschen begleitet hat. Also da könnte passieren, dass Brasilien, Japan oder Argentinien wirklich den Sprung ins Viertelfinale schafft.
Ja, das ist nicht auszuschließen. Also die Brasilianerinnen haben sich bisher echt tadellos sind sie aufgetreten. Haben 4 Punkte mitgenommen in dieser Hauptrundengruppe. Das ist natürlich schon mal ein Faustpfand für sie. Die Japanerinnen haben Kroatien geschlagen in der Gruppenphase, dementsprechend die 2 Punkte mitgenommen. Also die darf man nicht unterschätzen. Die sind sehr, sehr gut drauf. Und ja, auch da sieht man natürlich die Entwicklung. Hat man bei den Männern ja schon gesehen, auch im Hinblick auf Olympia im vergangenen Sommer. Und auch bei den Frauen hat sich das echt gut weiterentwickelt. Und dementsprechend, vor allem natürlich für die Österreicherin, ist es eine unfassbar bittere Situation. Der Trainer schon vor dem Turnier mit Corona außer Gefecht gesetzt und konnte gar nicht erst mitreisen. Da habe ich gelesen, dass er mit der Bank verbunden ist. Das ist natürlich dann auch nicht so optimal. Es ist schon mal besser als nichts und bespricht dann auch vor der Halbzeitpause mit seinen Co-Trainern vor Ort, was genau dann gesagt wird und dem Team mitgegeben wird. Aber ja, also ständig neue Fälle, das ist echt bitter. Bisschen fragwürdig natürlich auch, dass wenige Stunden nach einem positiven Test die Mannschaft trotzdem spielen konnte. Vor allem, wenn man das mit den Männern vergleicht, wo ja jetzt in den letzten Wochen aufgrund von positiven Tests einige Spiele verschoben werden mussten. Aber gut, da wurde auch vom Österreichischen...
Verschoben wurden, sagen wir es so, die Liga hat es entschieden und dann war es gemacht.
Ja, gut, aber das, also, dass die IHF da jetzt nicht so viel Bock drauf hat, ein WM-Spiel abzusagen, verschieben kannst du sowieso nicht. Alle. Irgendwie dann auch verständlich, so in die Richtung hat es einer vom österreichischen Verband auch ja, argumentiert, dass eben da gewisse Interessen halt auch bestehen. Von daher, gut, muss man dann so hinnehmen, hoffentlich... Ja, bleibt es dann in der österreichischen Mannschaft, auch wenn es, also auch das ist schon bitter und schlimm genug. Aber ja, das ist eine sehr, sehr interessante Gruppe. Wie gesagt, die Spanierinnen auf dem Papier, auch mit dem Heimvorteil natürlich, gelten als Favoritinnen. Aber auch sie hatten ja auch hier und da ihre Schwierigkeiten schon reinzukommen in dieses Turnier. Aber ja, das ist definitiv eine interessante Gruppe, auch wenn es die vermeintlich schwächste von den Vieren wahrscheinlich ist.
Da bin ich, das würde ich dir auch zustimmen, wie gesagt, die vermeintlich schwächste, aber gut, wie gesagt, das ist alles möglich. Spanien muss heute Abend gegen Japan ran. Ist mit Sicherheit eine spannende Spiel, kann ich mir durchaus vorstellen, denn die Japanerinnen haben ja auch durchaus den Brasilianerinnen die Stirn bieten können. Also von daher bin ich mal sehr gespannt, inwieweit da vielleicht auch die nächste Überraschung stattfinden kann. Und ja, wie gesagt, da ist alles offen. Das ist enorm spannend auf jeden Fall. Und da werden wir natürlich auch noch genau drauf schauen, natürlich dann jetzt auch in den kommenden Tagen. Und wollen jetzt den Blick in die obere Gruppenhälfte oder in obere Hälfte werfen, in die Todeshälfte, wie man sie vielleicht nennen kann, denn dort sind ja gleich 5 Mannschaften, die alle die Medaille gewinnen können, Norwegen, Niederlande, Schweden, Frankreich und Russland, das sind alles absolut Top-Teams, die halt in 2 Gruppen aufgeteilt sind und wovon eine definitiv auf der Strecke bleiben wird. Deswegen ist es umso spannender, Tim, wenn wir jetzt mit Gruppe 2 anfangen, dass Niederlande und Schweden, die auch in einer Gruppe gewesen sind, unentschieden gespielt haben. Ne? Unentschieden gespielt jetzt am Dienstagabend. Und das ist natürlich jetzt in die Gruppensituation zu machen, natürlich jetzt nochmal spannender, denn da wird es dann vielleicht am Ende sogar noch aufs Torverhältnis ankommen. Also das ist dann wirklich ein richtig, richtig heißer Tanz.
Ja, absolut. Also das war ja das gefühlt einzige Spiel in dieser Gruppe, in der Vorrundengruppe der Niederländerinnen und Schweden, die das irgendwie ja wirklich spannend und interessant war und man hat abgeliefert. Spielt natürlich Norwegen jetzt schon so ein bisschen in die Karten, dass sie sich da gegenseitig die Punkte weggenommen haben. Aber nichtsdestotrotz, also da ist natürlich in den direkten Duellen Norwegen, Niederlande, Norwegen, Schweden alles drin. Gut, gegen Kasachstan und Puerto Rico sollte man auf jeden Fall die Spiele gewinnen können. Rumänien ist dann natürlich eine unangenehme Geschichte. Sie sind immer noch ein solides Team, auch wenn Neagu, glaube ich, dieses Mal nicht dabei ist.
Nee,
genau. Also von daher ist es natürlich nicht das Rumänien, nicht komplett das Rumänien der letzten Jahre, aber immer noch eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft und von daher vielleicht stolpert einer der 3 Favoritinnen dann doch irgendwie über Rumänien, auch wenn es, selbst wenn es nur ein Punkt ist.
Na gut, 2. Es können ja nur noch 2 sein, ja. Weil Norwegen ja gewonnen hat.
Ja, stimmt. Das stimmt. Also wie gesagt, Norwegen hat da die Hausaufgaben schon erfüllt quasi und diesen Stolperstein aus dem Weg geräumt, aber ja, das ist sehr, 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 sehr spannend, dieser Kampf. Ich glaube, wie gesagt, es wird zwischen den 3 hinauslaufen. Ich glaube nicht, dass Rumänien da oben noch mit reinkommen kann, aber ja, das ist ja ein 3-Kampf, ist ja schon mal nicht so schlecht.
Auf jeden Fall, und das ist ja auch das, was man vor dem Turnier durchaus erwartet gehabt, dass es durchaus ein 3-Kampf werden kann und dass natürlich jetzt das Unentschieden der Niederländerin gegen die Schwedin, das natürlich so spannend ist, macht es natürlich für uns als neutrale Zuschauer natürlich auch mal umso spannender und wie gesagt, Rumänien sollte man mit sicher nicht außer Acht lassen, die Niederländerinnen dürfen sich direkt zu Anfang damit messen am Donnerstag, ja, heute ist Mittwoch, morgen Donnerstag, genau, spielen sie gegen die, während Norwegen das einfache Spiel gegen Puerto Rico hat und die Schweden gegen Kasachstan spielen müssen, also das sind da für die beiden Letztgenannten auf jeden Fall die einfacheren Gegner, muss man da, glaube ich, schon so konstatieren, aber natürlich auch schön zu sehen, dass es auch kleinere Mannschaften natürlich auch bedingt durch die Größe auch geschafft haben, ich denke für Puerto Rico und Kasachstan ist es der größte Erfolg in ihrer Handballgeschichte, dass sie eine Hauptrunde erreicht haben und ja, mal schauen, vielleicht können sie ja überraschen, glaube ich jetzt nicht, aber vielleicht ist es für die Zukunft für sie eine wichtige, ja, wichtigen Lernschritt, den sie mitnehmen können, dass sie das, was wir auch beim letzten Mal so ein bisschen gesagt haben, dass natürlich die Teams jetzt nicht konkurrenzfähig sind außerhalb von Europa, aber dass sie da vielleicht einfach lernen können und dann wirklich vielleicht in den nächsten Jahren, wie es zum Beispiel auch Brasilien ja immer wieder macht, auch andere Mannschaften durchaus ärgern können. Dann lass uns zum Abschlussthema noch auf Gruppe 1 gucken, da sind die anderen 2 Favoriten, Frankreich und Russland, beide mit 2 Siegen in die Gruppen eingezogen, haben aber durchaus Gegner, die man nicht unterschätzen sollte. Also Slowenien und Serbien haben das bisher eigentlich relativ gut gemacht. Also von daher könnte man, klar, vielleicht eine Überraschung erwarten, aber ich denke trotzdem sind sie die klaren Favoriten in der Gruppe.
Ja, das denke ich auch. Haben sich bisher schadlos gehalten, ihre Spiele gewonnen. Die Russinnen hatten ein bisschen Probleme gegen Polen, haben da in Anführungsstrichen nur mit 3 Toren gewonnen, aber andererseits eben Serbien auch mit 10 Toren abgeworfen. Also von daher, ja, scheinen sie sich da im letzten Gruppenspiel auch schon wieder gut gefangen zu haben. Aber ja, ich würde auch sagen, dass es durchaus unangenehme Gegner gibt, auf die die beiden dann noch treffen. Die Russinnen vielleicht noch eher mit Slowenien und Montenegro, aber ja, irgendwie Slowenien hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Also da war ich etwas überrascht, dass sie zum Beispiel im letzten Spiel gegen Angola nur unentschieden gespielt haben und das, obwohl Anna Groß 12 Tore geworfen hat. Deswegen, das war schon so ein kleiner Dämpfer. Ich bin gespannt, wie sie sich da, ja, wie sie da zurückkommen, direkt im ersten Spiel gegen Russland. Also das ja, wird morgen auf jeden Fall schon sehr interessant zu sehen sein. Aber ich gehe da auch komplett mit, dass Frankreich und Russland da eigentlich die Favoriten sind und sich eigentlich auch ja, da ohne Probleme durchmanövrieren können. Und dann natürlich ist es am letzten Spieltag das direkte Duell Russland gegen Frankreich. Das wird auf jeden Fall auch sehr interessant. Ich würde im Moment den Französinnen da aufgrund des Kaders eher die Favoritenrolle zukommen lassen, aber die Russen weiterhin natürlich nicht zu unterschätzen.
Ja, ich meine natürlich, klar, sie spielen ohne ihre sieben, die erste sieben, die bei Olympia noch damit dabei gewesen ist und da ja Olympia Gold geholt hat, aber trotzdem sollte man sie auf keinen Fall außer Acht lassen. Also von daher, das Team ist immer dafür bereit und sie hat ja auch bewiesen, dass sie auch gegen große Gegner bestehen können. Deswegen, das wird mit Sicherheit das Endspiel in der Gruppe werden, wer am Ende vorne stehen wird. Ich bin wirklich sehr gespannt, das macht bisher Spaß, auch wenn es natürlich relativ auch einseitige Spiele mit dabei sind, aber trotzdem gibt es wirklich tolle, tolle Duelle. Das Spiel jetzt zum Beispiel gegen Niederlande, Schweden, das gestern Abend, das war echt ein Fight. Also das, was da in der ersten Halbzeit gespielt wurde, das war schon richtig, richtig gut, auch wenn nicht unbedingt was für Abwehrfanatiker mit dabei gewesen ist, aber ansehnlich war es definitiv. Ja, mach jetzt kurze Pause und komm dann gleich zurück, denn es gibt natürlich auch einiges weiteres zu besprechen, zu anderen bei den Männern, wo ja auch ja, einiges an News jetzt zu gegeben hat und natürlich auch die European League jetzt angestanden ist. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir zurück und wir wollen uns jetzt mit den Herren beschäftigen, denn auch da wird gerade natürlich ein bisschen Handball gespielt und wollen uns mit dem ja, europäischen Wettbewerb beschäftigen, mit der European League, der zweitklassigen Wettbewerb im europäischen Handball und ja, die deutsche Mannschaft beschäftigen. Zwei waren ja am Start, nachdem ja Berlin aufgrund von, ich glaube, mittlerweile sind 7 positiven Tests nicht antreten konnte. Das Spiel gegen VfL Winterthur ist jetzt verschoben worden. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch wiederholt werden soll oder dann erst nächstes Jahr. Hängt ein bisschen davon natürlich ab, wie weit die Spiele dann wieder aus Quarantäne rauskommen. Aber wahrscheinlich wird es wahrscheinlich erst nächstes Jahr werden, denn die anderen Spiele sind für den 14. angesetzt und ob bis dahin das Team wieder spielfähig ist, muss man mal definitiv abwarten. Tim, lass uns den Anfang machen mit dem SC Magdeburg, die ja bisher ungeschlagen sind in der Gruppe und haben auch gegen Nexe ja nichts anbringen lassen.
Genau, ja, das war von Minute 1 an eigentlich ein sehr souveräner Auftritt. Zur Pause schon 19 zu 14 in Front, am Ende ein 32 zu 26 für die Magdeburger, bei denen Philipp Weber mal wieder ein bisschen mehr spielen durfte und direkt auch ja, sehr gut unterwegs war. 6 Tore, 6 Assists, also das war schon ja, eine sehr gute Leistung. Dazu Romain Gmagnisson mit 4 Toren und 6 Assists, also auch sehr stark von ihm, nachdem er in den letzten Bundesligaspielen ja so ein bisschen ja, ein kleines Tief hatte. Aber das ist bei ihm natürlich auch, naja, gut, immer schnell erreicht, wenn man immer so stark spielt. Dazu Marc Jensen im Tor, 14 Paraden, 36%, sehr, sehr gut. Einer der wichtigen Faktoren und so bleibt man in dieser Gruppe nach 5 Spielen ungeschlagen, an der Spitze mit 9 zu 1 Punkten. Und ja, das sieht alles sehr, sehr gut aus, was die Magdeburger hier machen. Ja, wie gesagt, in der Bundesliga marschieren sie vorne weg. In der European League sieht es auch sehr gut aus. Also die Saison bisher, Hut ab.
Ja, läuft richtig, richtig gut. Klar, wir haben jetzt noch das Nachholspiel gegen Sevenhof. am 14., also in einer Woche, weil es ja abgesagt war aufgrund ihrer Corona-Fälle, die sie hatten, aber es war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Sehr positiv natürlich auch, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, Matthias Musche war wieder auf dem Feld zum ersten Mal seit über einem Jahr, also hat sich ja letztes Jahr am 11.11. ganz, ganz schwer verletzt gehabt, durfte jetzt sein Comeback feiern, hat direkt auch 3 Tore werfen dürfen, einen unter anderem mit einem Kemper-Treffer, wo rechts außen auf links außen und da hat er den schön rein verwandelt, also das hat er echt gut gemacht, hat Matthias sich auch wieder gefreut, auch wieder spielen zu dürfen und ja, also das ist sehr gut, Magdeburg von vorne bis hinten und man darf nicht unerwähnt lassen, dass der junge kroatische Torhüter bei Nexe mal eben noch 15 Paraden hatte, eine Quote von 31%, man stellt sich mal vor, wenn er nicht so einen guten Tag erwischt hätte, wie deutlich das durchaus wäre gewesen, also das war eine richtig schlechte Leistung von Nexe, die überhaupt keine Lösung hatte gegen Magdeburg, weder offensiv noch defensiv hat das Magdeburg ja dominieren können, wie sie es gewollt haben und deswegen ja, stehen sie weiterhin verdient ganz, ganz oben auf Platz 1, ja, mit 4 Siegen in 5 Spielen, ein Unentschieden, das sie gegen Logroño La Roja geholt haben, aber das haben sie ja im Rückspiel entsprechend korrigiert und das Spiel gewinnen können, deswegen sieht es für sie da aktuell sehr, sehr gut aus. Ja, kurzen Blick natürlich auf die Berliner Gruppe, wie gesagt, das Spiel steht hier nicht an gegen Plotsch, und das Spiel wurde gegen Winterthur abgesagt, so ist richtig. Trotzdem gehen sie weiterhin ganz, ganz oben mit 5 Siegen in 5 Spielen, mit 10 Punkten vorne vor Plotsch und dann natürlich auch Toulouse Handball und dann ja, sieht das sehr, sehr gut aus. Spannend ist es in Gruppe B. Und Gruppe B ist auch die Gruppe, wo TBV Lemgo Lippe mitspielte, die ja ja, das schon sehr, sehr gut machen. Also ich würde schon behaupten, dass sie eigentlich den Einzug in die nächste Runde so gut wie sicher haben, denn die ersten 4 Teams kommen weiter und aktuell haben sie 6 Punkte Vorsprung auf den 5. Platzierten, Cevskov Medvedi. Also von daher sieht das sehr, sehr gut aus. Jetzt gegen Gok Gutme haben sie zwar verloren, knapp mit, oder relativ deutlich mit 34-28, aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass sie sich das Leben selbst schwer gemacht haben, sage ich so.
Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. Natürlich ist es in dieser Gruppe, du hast es schon gesagt, extrem eng. Die ersten 4 Mannschaften haben tatsächlich ein sehr ähnliches Niveau, wie es aussieht. Also wie gesagt, jetzt durch diesen Sieg, GOG auf 1 mit 9 Punkten, dahinter Benfica mit 9 Punkten und dann eben Nantes und Lemgo mit jeweils 8 Punkten. Also ja, natürlich eine etwas bittere Niederlage für die Lemgoer, aber eine, die man aufgrund der Konstellation noch einigermaßen verschmerzen kann, beziehungsweise wo man weiß, es ist noch nicht alles oder es ist noch nichts passiert. Aber ja, man hatte eigentlich eine gute Wurfeffektivität von 61%, nur ein bisschen schlechter als die von den Dänen. Ähnliche Gegenstoßtore Anzahlen, 11-9 für die Dänen. Also das war eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel, auch was die Paraden anging. Da hatten die Lemgoer sogar noch eine mehr. Also ja, irgendwie ein bisschen bitter, dass sie das dann am Ende auch so deutlich auf dem Papier verloren haben. Dass, wie gesagt, obwohl die Flügelzange Elison Zerbe mit 14 Toren wieder mal aufwarten konnte. Ja, irgendwie verstehe ich es auch nicht so ganz, aber gut, ist vielleicht auch manchmal einfach
ja,
so.
Ja, also sagen wir es ehrlich, ich habe es mir auch angeguckt, es ist einfach, sie haben sich einfach das selbst das Leben schwer gemacht, weil sie halt offensiv viel zu viele Bälle einfach hergeschenkt haben. Also sie haben wirklich gute Phasen gehabt, wie in der ersten Halbzeit, wo sie dann innerhalb von einem 5-0-Lauf hatten, das ausgeglichen haben, nachdem sie wirklich schwach gestartet sind, aber können halt dann dieses Niveau halt nicht halten, sondern halt rutschen wieder in ein Loch rein, Gok kann wieder wegziehen auf 15-10, das machen sie sehr, sehr gut, das haben sie wirklich gut gespielt in der Phase, weil sie das wirklich auch sehr gut ausgenutzt haben, dann zu Beginn der zweiten Halbzeit, Lemgo immer wieder unter Unterzahl gewesen, dadurch hat natürlich auch der Rückstand nicht kleiner werden können und im Endeffekt, wie gesagt, sie haben sich so ein bisschen ja, selbst geschlagen im Endeffekt, weil sie offensiv einfach zu viele Fehler mit dabei hatten. Gerade der Rückraum war das wirklich sehr, ja, sehr schwach. Also ich glaube, in den ersten 15 Minuten gab es ein Tor aus dem gebundenen Spiel. Das ist viel zu wenig. Also dafür ist die Qualität eigentlich im Kader zu hoch. Da müssen sie mehr machen. Aber sie müssen halt dann auch Lösungen einfach finden. Wenn sie halt eine kompakte, bewegliche Abwehr, wie es auch die Dänen gestellt haben, so ist es nicht. Ich möchte jetzt auf keinen Fall auch die Dänen irgendwie kleinreden. Aber da habe ich mir mehr erwartet. Und das ist mir schon mal gegen Cevskov, war mir auch aufgefallen, letzte oder vorletzte Woche, wo sie ähnliche Probleme hatten. Und da merkt man vielleicht auch schon, dass es noch ein junges Team ist, die dann noch in solchen Situationen abgezockter werden müssen, sage ich es mal so, wenn sie mal so eine Abwehr haben, die natürlich auch Top-Leuten gespickt ist. Also Matthias Gitzel ist mit dabei. Also das sind echt Top-Leute. Auch ich fand Emil Lerke überragend mit 7 Toren bei 11 Versuchen. Also echt richtig, richtig tolles Spiel gemacht. Das muss man auch auf jeden Fall erwähnen. Aber wie gesagt, es war nicht unmöglich, dort zu gewinnen. Das würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Aber sie haben sich halt das Leben selbst ein bisschen schwer gemacht. Und deswegen, die haben sie am Ende verloren. Wie gesagt, jetzt Platz 4 mit 8 Punkten. Liegen sie aber auch nur einen Punkt hinter Platz 1. Also von daher, das ist noch alles möglich in dieser Gruppe. 4 Spiele stehen noch an und ja, das werden noch vier ganz, ganz spannende Spiele dort, die auf jeden Fall in dieser Gruppe anstehen. Da bin ich sehr gespannt, wer am Ende ja, welchen Platz belegen wird. Also es ist wirklich noch Spitze auf Knopf, ähnlich wie es auch in Gruppe D ist. Da sind auch die ersten 4 nur 3 Punkte auseinander. Schaffhausen auf 4 und Usam Niem auf Platz 1 mit 9 Punkten. Also das ist schon eine echt spannende Gruppe auch da. Also von daher gibt es damit ja noch einiges an spannenden Spielen. Wie gesagt, jetzt nächste Woche gibt es noch die Nachholspiele, die noch offen sind, sofern das möglich ist. Und dann geht es dann im Februar wieder weiter. Tim, lass uns trotzdem noch über andere Themen sprechen, denn es gibt noch genug News, die wir zu besprechen haben, die es jetzt seit unserer letzten Aufnahme gegeben hat. Unter anderem haben die Rhein-Neckar-Löwen ein paar Vertragsverlängerungen bekannt gegeben und einen Abgang.
Genau, unter anderem Uwe Gensheimer hat ja endlich seinen Vertrag verlängert, bis 2024, also ja, ich denke mal, es wird jetzt dabei bleiben, dass die 3 Jahre in Paris die einzige andere Station in seiner Karriere sein werden als die Löwen. Er als Mannheimer Jung natürlich, ja, also ganz klar prädestiniert dafür, in Mannheim und bei den Löwen zu spielen. Ansonsten gehen muss Ilja Abutovic. Das ist natürlich eine interessante Personalie, aber ich denke, die wird man aufgrund auch dieser Saison, es muss ein bisschen was passieren und ein bisschen was sich vielleicht nochmal ändern am Kader, dass erst Ines dann trifft, okay. Dazu hat man Nikolas Katsianis und auch Niklas Kirkelöke weiter an sich gebunden. Vor allem Katsianis ist natürlich so ein bisschen der perfekte Retter in der Not gewesen über die letzten 1,5 Jahre. Und wir haben ja auch schon häufiger über die Situation auf der Torwartposition gesprochen und die Verletzungssituation. Will ja nicht abreißen. Und von daher ist es auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass sie ihn weiter verpflichten konnten und an sich binden konnten, um da Sicherheit zu haben. Er scheint ja von diesem Fluch irgendwie so ein bisschen ausgeklammert zu sein bisher. Das kann aus Sicht der Löwen natürlich auch gerne so bleiben und aus seiner Sicht natürlich auch. Und von daher, Kontinuität im Kader schon mal nicht so schlecht. Und alles 3 wichtige Spieler für die Mannschaft, auch in der nächsten Saison dann.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Dass sie ihn haben halten können. Und ich bin da wirklich sehr gespannt. Jetzt Abutovic hat mich jetzt nicht unbedingt überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn so richtig, richtig, glaube ich, hat man da nicht so ganz glücklich gewesen, zumal er auch nur so limitiert ist eigentlich auf die Abwehr. Aber es sind zumindest jetzt Zeichen, die gesetzt worden sind, die mit Sicherheit auch in Abstimmung mit Sebastian Hinze getroffen worden sind, wie denn der Kader auch dann für die kommende Saison ausstehen wird. Denn wie gesagt, da ist mit Sicherheit noch einiges an Arbeit, den man dort investieren kann in diesen Kader. Dem lassen wir uns über zwei weitere Personalien, die hängen ja irgendwie indirekt oder direkt eigentlich zusammen, sprechen, die es jetzt bekannt gegeben sind, Dienstag. Und zwar hat der THW Kiel Peter Overby vom HC Erlangen verpflichten können für die kommende Saison. Dadurch muss Pavel Horak gehen und Erlangen muss natürlich entsprechende Nachfolger holen, den sie aber schon verpflichtet haben.
Genau, direkt am heutigen Morgen wurde bekannt gegeben, dass die Erlanger Svein Johansson, isländischen Nationalspieler, verpflichtet haben zur nächsten Saison. Kommt aus Dänemark, vom dänischen Erstligisten Sønderjyske nach Mittelfranken. Und Raul Alonso hat vor Ort in Dänemark mit ihm gesprochen und ihn vom HCE überzeugt. Wie man merkt, auch mit Erfolg. Und jetzt hat man einen 22-Jährigen auf dieser Position als Nachfolger, denkt also auch schon langfristig. Ich denke, der wird sich dann auch, wird auch die Zeit bekommen, sich zu entwickeln, hat sich in Dänemark relativ schnell auch an das Niveau gewöhnt und ist in kürzester Zeit zum Stammspieler und Abwehrchef geworden. Also kann in beiden Bereichen eine wichtige Rolle spielen. Ich denke, das erhofft man sich in Erlangen natürlich auch. Und von daher, interessanter junger Spieler wieder für die Bundesliga. Das ist schon mal ganz, ganz schön zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Wer sich wundert, bei mir fährt gerade der Krankenwagen an meinem Haus vorbei. Also das ist nichts Schlimmes. Ich lebe noch, bei mir ist alles gut. Aber scheinbar ist das, bei mir ist ein Pflegeheim um die Ecke, deswegen scheinbar vielleicht dort irgendwie ein Einsatz. Ja, zurück zum Handball. Ja, wie gesagt, ich finde es auch spannend. Gerade Svens Johansen, die Präsidentin, das schon angesprochen, inwieweit er dort die Nachfolge natürlich antreten kann. Das ist natürlich keine einfache Aufgabe, die dort Peter, oder keine einfache Lücke, die dort Peter Overby hinterlässt. Aber wir wissen ja, dass Stefan Kretschmer überzeugt ist, dass Erlangen da oben angreifen wird. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, ob genau dieser Spieler dann auch dabei helfen wird auf diesem Weg, den Stefan Kretschmer ihnen gemalt hat, auch wenn ich da noch ein bisschen skeptisch insgesamt bin. Ja, lass uns dann noch auf eine weitere Personalie in der Bundesliga zu sprechen kommen, denn am Sonntag wurde bekannt, dass der TSV Hannover Burgdorf einen neuen Spieler verpflichtet hat. Und zwar durchaus einen fähigen Mann. Branko Vujovic kommt vom Kielce aus Polen, also vom polnischen Topverein. Das ist schon ein Statement, Tim.
Ja, absolut. Kielce natürlich auch ein sehr, sehr interessanter Verein, der immer wieder auch junge Spieler hervorbringt, mit viel Potenzial. Und von daher, also da hat man sich wirklich sehr, sehr gut verstärkt. Die Mannschaft, die ja auch in diesem Jahr wieder einigermaßen jung auch ist und sehr entwicklungsfähig ist mit Christian Prokop als Trainer. Von daher denke ich mal, wird er da auch gut reinpassen und der Mannschaft weiterhelfen. Ich denke, ja, in Kielce sich da durchzusetzen, ist natürlich für ihn auch sehr, sehr schwierig. Aber ja, wie gesagt, in Hannover wird man sich über ihn freuen.
Ja, definitiv, das glaube ich auch. Da wird man sich drüber freuen. Das ist sowieso gerade ja ein bisschen und auch einige Verträge auslaufen. Sehr spannend zu beobachten, was dort ja insgesamt abgeht dann in Hannover. Lass uns zum Abschluss noch über zwei weitere internationale Personalien zu sprechen bekommen, denn Veszprém hat einmal zwei Personalien bekannt gegeben, zwei Vertragsverlängerungen mit Peter Nenadic und Patrick Ligetvári, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ungarischer Nationalspieler. Beide bleiben noch mindestens bis 2023.
Ja, und beide ja auch wirklich wichtige Spieler in diesem durchaus auch aufgeblähten Kader, wenn man so sagen kann, der ja vor allem qualitativ sehr, sehr breit aufgestellt ist. Ja, interessant, dass die beiden weiterhin da sind. Von Peter Nenadic hat sich auch dort noch immer weiterentwickelt, seitdem er von den Füchsen Berlin dorthin gewechselt ist. Und ja, Ligetvári als ungarischer Nationalspieler natürlich auch sehr an den Verein gebunden. Nenadic bis 2023, jetzt unter Vertrag, Ligetvári sogar bis 2024. Also auch da sehr, sehr langfristig. Natürlich großes Ziel, weiterhin die Champions League zu gewinnen, immer beim Final Four dabei zu sein. Das ist ja eigentlich so das Selbstverständnis des Vereins. Und ich denke, da werden beide auch ja, ein großer Teil in der Zukunft sein, offensichtlich. Und denke, das sollte auf jeden Fall passen. Und ja, anscheinend passt es für beide Seiten natürlich auch.
Ja, so sieht es aus, dass das für beide Seiten passt. Und ja, mal gucken, ob sie endlich diesen Traum, den sie haben, wirklich schaffen können. Und ja, wie gesagt, der Traum ist da, ob es wirklich funktioniert. Ich habe meine erheblichen Zweifel immer noch, aber wir werden es mal beobachten. Und kommen wir zur letzten Personalie. Vielleicht so ein bisschen die überraschendste Personale, denn Didier Deschamps hat einen neuen Trainerjob gefunden, und zwar wird er Nationaltrainer von Saudi-Arabien. Dem das natürlich für die kleine Handballnation Saudi-Arabien natürlich ein dickes Ding. Trotzdem würde ich jetzt keine Wunderdinge von ihm erwarten wollen.
Nee, das würde mich auch wundern. Also, das ist ja jetzt in den letzten Jahren häufiger vorgekommen, dass europäische Trainer dann in die Bereiche vor allem, also Saudi-Arabien, auch in Bahrain war das ja so, dass europäische Trainer auch immer wieder dort angeheuert haben. Aber wirklich viel, vor allem in Saudi-Arabien, entwickelt hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht wirklich einschätzen, inwiefern da das Spielermaterial vorhanden ist für die nächsten Jahre, auch auf Sicht gesehen natürlich. Ob sich das da groß weiterentwickeln kann und wird. An sich, Know-how und so weiter ist natürlich schon mal gut für das Team, für den Verband. Aber ja, ich glaube, da würde ich jetzt auch nicht zu viel erwarten, dass sie dann irgendwie bei der nächsten Weltmeisterschaft irgendwie für große Überraschungen sorgen. Das kann ich mir im Moment auch noch nicht so wirklich
Nee,
vorstellen.
ich definitiv auch nicht. Ich kann mir auch nicht so richtig was vorstellen, dass dort wirklich was passiert, aber wie gesagt, auf jeden Fall ist es ein Name, den man da mal für hinbekommen hat. Man sieht natürlich auch nutzt, um sich da so ein bisschen auch politisch natürlich, sportpolitisch ein bisschen natürlich auch mit aufzubrüsten. Kennen wir ja, dass es gerade solche Nationen machen, die ja ein bisschen politisch kritische Regime haben, wo man denkt, okay, das ist eigentlich so die Richtigen, dass sie ja gerne solche Leute nutzen, um sich so ein bisschen dann auch positiver dann darzustellen. Aber ich denke, dafür, das wird den ja hoffentlich nicht mit sich so sehr lassen, und dass er wirklich dann versucht, diese Nation weiter aufzubauen, dass da vielleicht wirklich dann noch jemand hinzukommt in Saudi-Arabien oder in Asien, der vielleicht noch eine weitere gute Handball-Nationalmannschaft stellen kann. Ich bin da sehr gespannt, inwieweit er dort für positiven Einfluss sorgen kann auf den Handball vor Ort. Ja, damit sind wir heute auch für das Ende angekommen bei unserer Ausgabe. Wie gesagt, Mittwoch nehmen wir auf, heute Abend steht schon das Spiel der deutschen Mannschaft an. Tim, Tipp, was denkst du, wie sieht es heute Abend aus?
Ja, gute Frage.
Wie deutlich wird es?
Ich denke, ja, also ich hoffe natürlich erneut auf einen zweistelligen Sieg, also so wie in den ersten beiden Gruppenspielen, dass man sich da nochmal vor allem offensiv, dass man vor allem effektiv ist offensiv und da die Torfrau aus dem Kongo nicht so gut dastehen lässt, auch wenn es dann vielleicht eine deutlichere Niederlage ist. Deswegen, ja, sage ich jetzt einfach mal so ein 35-20, das wäre doch ganz angenehm. Auch wenn es vielleicht ein paar Gegentore zu viel sind. Aber ja, so um den Dreh.
Ja, also ich denke auch, dass wir einen klaren Sieg sehen werden. Ich hätte es auch mal so auf so 10, 15, vielleicht sogar 20 Tore Unterschied gesagt, aber ich bin mal gespannt. Ich lasse mich sehr überraschen auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die deutsche Mannschaft gut kommt, Selbstvertrauen sammeln kann auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig. Und dass sie dann natürlich dann auch mit Selbstvertrauen in die nächsten Spiele reingehen können und dann natürlich auch gegen Dänemark entsprechend das Selbstvertrauen haben, was sie dann auch brauchen, um dort den Gruppensieg sich zu holen. Ja, damit sind wir am Ende heute angekommen, unsere Ausgabe. Wir wünschen, hoffen, dass es gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne einmal Feedback geben. Positives, gerne auch kritisches Feedback und jetzt Rezensionen lassen bei iTunes, ein bisschen 5 Sterne, wie gesagt, und weiterhin uns folgen auf Twitter, die Möglichkeit mit dem Handel SeppMaß56, ist bei mir, und beim Tim ist es Tim_Detdetmann23, dort die Möglichkeiten, werden wir euch natürlich updaten, wie es dann auch beim Spiel insgesamt läuft, und natürlich auch gerne auch von euren Freunden von unserem Podcast erzählen, und dann, ja, gibt es uns dann die Tage wieder hier. Wie gesagt, versuchen jetzt ein bisschen regelmäßig noch hinzubekommen zur Handball-WM, und dann schauen wir mal, wie sich die deutsche Mannschaft in der Hauptrunde schlagen wird und ob sie dann wirklich die Träume von einer Medaille oder von einem Halbfinale dann sich wirklich erfüllen. Deswegen, bleibt uns gewogen hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah, und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.